zum ersten Mal Pfadfinder. Als Dee 9 Jahre alt war, schickte ihn die Mutter zu Verwandten auf den väterlichen Familiensitz in der Grafschaft Kent, südöstlich von London, damit er dort, einer Gepflogenheit der Baden-Pauls entsprechend, in der benachbarten Pfarrei lesen, schreiben und rechnen lerne. Der Pfarrer hieß Alfrey und war trotz seines Alters, fast 70, ein Erzieher von vergleichsweise lockerer Art. Außerhalb der Schulzeiten streifte Steve alleine oder mit Freunden in den Hügeln, Felsen und Wäldern der Grafschaft herum. Das waren ganz andere Jagdgründe als das abgegrenzte Grünland des Hyde Parks mitten im Londoner Häusermeer, wo Steve sich immer beengt gefühlt hatte. Die Grafschaft Kent glich damals noch einer Wildnis, wo allenfalls hier und dort ein Landhaus, ein Bauernhof, eine Kirche oder ein kleines Dorf zu sehen waren. Ansonsten gab es kaum Spuren der Zivilisation und keine Grenzen mehr für Steve. Nach jedem Hügel, den er erklomm, tauchten neue Hügel auf. Nach jedem Wald, den er durchstreifte, lagen neue Wälder vor ihm. Er spürte, wie ihm dort, inmitten der Natur, Gedanken zuflogen, die er in der Großstadt nie gehabt hatte. Wie seine Beobachtungsgabe weit mehr geschärft wurde, als es in London möglich gewesen wäre. Manchmal blieb er spät am Abend draußen, um das Wild zu beobachten. Rehe, Hirsche, Füchse und Hasen vor allem, die nur bei der Dämmerung aus den Wäldern auf die Lichtungen kamen. Er merkte bald, dass er sich gegen die Windrichtung anschleichen musste, weil die Tiere sonst vor ihm flüchteten, gewarnt vom menschlichen Geruch, der ihnen zugetrieben wurde. Er fand auch heraus, dass er von Bäumen unbemerkt beobachten konnte, aus nächster Nähe, denn die Tiere vermuteten keine Angreifer von oben. Und der Wind, egal aus welcher Richtung er kam, wehte die Witterung des Menschen über das Wild hinweg. Stundenlang sah Steve zu, wie Rehe und Hasen auf der Hut waren vor dem Fuchs, wie ihr Instinkt sie schützte, wie ihnen fast immer die Flucht gelang, wenn der Räuber einen Fehler machte. Er sah aber auch, wie der Fuchs mit List und Tücke gegen den Wind anschleichend, trotz allem immer wieder seine Beute erjagte. Der alte Pfarrer Alfrey und die Verwandten machten sich oft Sorgen, wenn Steve länger ausblieb. Sie fürchteten, dass der Junge bei Dunkelheit sich verirren und nicht mehr zurückfinden könnte. Doch Steve fand wieder heim mit einem Kompass und selbstgezeichneten Landkarten. Während der Ferien schloss sich Steve seinen drei älteren Brüdern an, Frank, George und Warrington, die 12, 11 und 10 Jahre älter waren als er. Besonders imponierte ihm Warrington, der einen Seefahrertick hatte, zur Handelsmarine gehen wollte, einen Bart nach Matrosenart trug und, als sei es selbstverständlich, das Kommando über die Brüderbande an sich gerissen hatte. Alle hörten auf ihn, auch Frank und George, die schon in Oxford studierten. Frank wollte Kunstmaler werden, George beabsichtigte, in die Politik zu gehen. Warrington war ein harter Bursche, hart zu sich selbst, hart zu den Brüdern. Fast zu hart für den um 10 Jahre jüngeren Steve. Als die Mutter im Jahre 1866 zu einem Ferienhaus nahe der Ortschaft Llandogo am Fluss Wye, 250 Kilometer nordwestlich von London fahren wollte und schon Fahrkarten für sich und die Kinder gekauft hatte, widersprach Warrington. Er schlug vor, die kleinen Geschwister fahren mit der Mutter, aber die größeren fahren auf eigene Faust, mit Landkarte, Kompass und Boot. Und ich komme mit, rief Steve, der befürchtete, als Neunjähriger zu den Kleinen gezählt zu werden, zur Schwester Agnes und dem Bruder Baden, die 1 und 3 Jahre jünger waren als er. Klar, sagte Warrington, Steve kommt mit. Die Mutter willigte ein, schweren Herzens zwar und nicht ganz ohne Sorge um den kleinen Steve. Die 4 Brüder bauten ein Faltboot nach Art nordamerikanischer Indianer, nur dass sie statt der Birkenrinde ein Segeltuch am Gestänge des Bootskörpers befestigten. Und dann paddelten sie von London aus auf der Themse in Richtung Nordosten. Nachts schliefen sie am Ufer in ihren Zelten. Stee musste kochen. Er tat das höchst widerwillig. Kochen machte ihm einfach keinen Spaß. Eines Tages, als sie bei einem Fichtenwald am Themsenufer lagen, hatte er wieder einmal höchst lustlos das Fleisch eines von Warrington erlegten Hasen mit Sauerampferblättern zu einem freudlosen Schlamm verschmuggelt. Da riss den älteren Brüdern die Geduld. Warrington klopfte mit seinem Blechlöffel auf den Topf. Was soll dieser Fraß? Fraß? Wie sprichst du von meinem erlesenen Ragout? Es ist das Beste, was ich euch bieten kann. Dein Ragout ist eine Beleidigung meines Daumens, sagte Warrington. Wenn du es gut findest, dann wirst du es sicher allein verspeisen wollen. Aber nein, ich will euch doch nichts wegessen. Stees Stimme klang belegt. Er ahnte, was kommen würde. Warrington war für unorthodoxe Beschlüsse bekannt. Du isst jetzt dieses Ragout ganz allein, sagte Warrington. Dann wirst du feststellen, was du falsch gemacht hast. Stee verzog keine Miene. Er speiste, schluckte, schlang und würgte, bis ihm das, was er Ragout nannte, schier aus den Ohren hervorquoll. Er ließ sich nichts anmerken, sagte zum Schluss, hervorragend, leckte den Löffel noch genussvoll ab. Doch nach einer Weile, nachdem sich der unangenehme Mundgeschmack verloren hatte, gab er zu, es war schauderhaft. Wahrscheinlich liegt's daran, dass ich nicht gerne koche. Ich mache anderes lieber. Ich würde auch während unserer Reise lieber etwas anderes machen. Was denn? Orientierung zum Beispiel. Ich kann das genauso gut wie du. So. Warrington hielt viel von seinen eigenen Orientierungskünsten und wenig von Stees großen Sprüchen. Er legte eine Landkarte und einen Kompass auf den von Fichtennadeln übersäten Waldboden und sagte, schau her, wir befinden uns hier an der Themse bei den Coldwell Hills. Du siehst unseren Standort hier auf der Landkarte und dort oben müssen wir hin, nach Landoku. Die Ortschaft ist auf der Landkarte eingezeichnet. So, und nun führ uns mal dorthin, kleiner Knirps mit der großen Klappe. Stee machte eine perfekte Kompasspeilung und sagte, hier geht's auf der Themse nicht mehr weiter. Wir müssen hinüber zum Avon-Fluss. Und zwar zu Fuß. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Warrington nickte verblüfft, denn er hatte Stee solche Künste nicht zugetraut. Die Brüder schleppten das Boot andern Tags zum Avon-Fluss, setzten es dort ins Wasser, paddelten weiter, gingen dann wieder an Land und schleppten das Boot wieder bis zum nächsten Fluss. Tagelang war Stee der Pfadfinder seiner Brüder. Warrington widersprach ihm nie. Es gab auch nichts zu widersprechen. Stee machte seine Sache richtig. Und schließlich kamen sie genau beim Ferienhaus der Mutter an. Braun gebrannt, etwas abgemagert, aber Stee voller Stolz. Warrington ließ sich sogar zu einem Lob hinreißen. Bemerkenswert, sagte er. Der Junge könnte ein guter Seemann werden. Schiff in Seenot. Für die nächsten Ferien hatte Warrington größere Pläne. Eine Bootsfahrt über Flüsse befriedigte seinen Seemannstick nicht genügend. Er wollte aufs Meer hinaus und erwarb deshalb mit seinen Brüdern für ein verdächtiges Spottgeld an der Ostküste von Norfolk einen Fischkutter, der nur deshalb so billig war, weil er stündlich zu versinken drohte. Die beiden Paul-Brüder indes, alle gute Schwimmer, gingen an Bord und arbeiteten mehrere Tage lang, bis das Boot zumindest so seetüchtig war, dass man an der Küste auf- und absegeln konnte. Große Reisen wollte Warrington nicht wagen. Stee, Frank und George hatten viel Spaß, doch Warrington war solche Seefahrt bald zu gering. Eines Tages schrie er unvermittelt, »So geht es nicht mehr weiter. Eine Hochseejacht muss her.« »Red nicht lang herum«, sagte Stee, der öfters eine starke Lippe riskierte. »Bringen Sie her, deine Hochseejacht.« Warrington war ein Typ, der Ideen in die Tat umzusetzen pflegte. Er verkaufte das Boot an einen Fischer, der nur noch an der Küste herummagelte, und er stand für den Erlös eine 10-Tonnen-Yacht, ein Schmuggelschiff, das allerdings Löcher wie ein Schweizer Käse hatte und mit Tauen an den Eisenringen der Piermauer befestigt war. Würde man die Taue kappen, so ging es auf der Stelle unter. Ansonsten war gegen das Schiff nichts einzuwenden. Einen Monat lang schufteten, spitzten und bastelten die Brüder. Dann waren die Lecks geflickt, dann war die Yacht in der Tat ein flotter Segler. Brauchbar auch für größere Reisen. In einem Anfall brüderlichen Großenwahns nannten sie es Koh-i-Noor, nach dem wertvollsten Diamanten der Welt. Einem faustgroßen Klunker, 109 Karat schwer, der sich im britischen Kronenschatz befand. Dann segelten sie nordwärts bis Schottland hinauf, von dort hinüber zu den mit Gletschereis bedeckten Felsen an Norwegens Fjordküste und wieder zurück. Gelegentlich wurden Stee, Frank und George seekrank, und als sie wieder einmal übers Geländer gebeugt bei schwerer See ins Meer spuckten, vernahmen sie hinter sich Warringtons unüberhörbar gegen den Sturm gebrüllte Zukunftspläne. »Ein neues Schiff muss her, ein größeres Schiff. Gerade ist mir eingefallen, wie wir das machen.« »Ganz einfach«, sagte er später, als sich der Sturm beruhigt hatte. »Wir retten ein Schiff in Seenot, dann bekommen wir eine Geldprämie und damit kaufen wir einen Kahn, den wir so ausbauen, dass jeder Kapitän bei seinem Anblick vor Ehrfurcht die Mütze zieht.« »Und wie willst du ein havariertes Schiff finden hier im Meer? Die Chance ist gering hier.« »In Häfen werden die Besatzungen von Seenotkreuzern über ein Schiffsunglück informiert. Wir warten in einem Hafen, bis ein Seenotkreuzer ausläuft, um einem havarierten Schiff zu Hilfe zu kommen. Dann segeln wir hinterher, wir überholen den Seenotkreuzer und retten das Schiff als Erste.« Steve, George und Frank blickten einander an. Seenotkreuzer waren sehr massiv und deshalb nicht besonders schnell. Warringtons Plan könnte klappen. Theoretisch zumindest. Einige Tage später bekamen sie die Gelegenheit, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Vom Südwesten zogen Sturmwolken auf. Die Sonne verdüsterte sich, schien zu erlöschen. Die See darunter wurde schwarz, aufgeschäumt und aufgegischt vom Sturmböen, die stoßweise heranorgelten. Koh-i-Noor schaukelte unweit des verankerten Seenotkreuzers im Hafen Harwich an der Ostküste, gut geschützt von den Piermauern. Aus allen Richtungen kehrten die Fischkutter heim in den Schutz des Hafens. Plötzlich rannten Matrosen an Bord des Seenotkreuzers. Sie setzten Segel, lichteten die Anker und jagten in den Sturm hinaus. Kein Zweifel, ein Schiff weit draußen hatte SOS gefunkt. Der Seenotkreuzer sollte zu Hilfe kommen. Koh-i-Noor mit den beiden Paul-Brüdern folgte ihm sofort. Im Nu waren sie inmitten schwarzer Wellen, vom Sturm gepackt und fortgerissen. Freilich, schneller als der Seenotkreuzer war Koh-i-Noor nicht. Die Brüder verloren ihn aus den Augen, sahen dann auch die Küste nicht mehr. Der Sturm wurde stärker, Nebel zogen von allen Seiten auf, Brecher fegten über Bord und schließlich gerieten sie selbst in Seenot. Nun erwies sich Warrington als meisterhafter Kapitän. Er hatte die Situation immer im Griff, brüllte durchs Geheul und Gejohle des Sturms seine Kommandos. Die Brüder boten perfekte Teamarbeit, und nach einer Nacht voller Schrecken kehrten sie völlig durchnässt und erschöpft, aber wohlbehalten in den Hafen zurück. Gleichzeitig mit dem Seenotkreuzer, der die gerettete Mannschaft des inzwischen gesunkenen Havaristen an Bord hatte. Aufgeben? Das gibt's nicht. Warrington war voller Lob für seine Brüder und äußerte gleich eine neue Idee. Ihr seid so hervorragend gewesen, so perfekt, dass ich mich entschlossen habe, mit euch Regatten zu fahren. Regatten? Wettrennen? Mit diesem Schiff? Fragte George. Mit diesem Schiff. Und wir werden gewinnen. Tatsächlich beteiligten sie sich an einigen Segelregatten. Und tatsächlich holten sie sich Siege. Koh-i-Noor wurde zum Begriff im Regattasport. Die beiden Paul-Brüder galten bald als gefährliche Konkurrenz. Sie gewannen einige Pokale, aber kein Geld. Denn Geld gab es damals fast nie für sportliche Erfolge. Nur die berühmte Regatta von Yarmouth bei der Isle of Wight verhieß der siegreichen Mannschaft zusätzlich zum Pokal noch einen Geldpreis. Den wollten sich die beiden Paul-Brüder holen, um damit ein Schiff zu kaufen, ein noch schnelleres, mit dem sie noch mehr Pokale zu gewinnen beabsichtigten. An Selbstbewusstsein hat es den vier Brüdern jedenfalls nie gemangelt. Gleich nach dem Start der Regatta von Yarmouth jagte Koh-i-Noor sturmgepeitscht zur Spitzengruppe vor. Doch dann machte Warrington einen Fehler. Er ließ zu viel Segel setzen. Das Boot schoss zugleich in beängstigender Seitenlage allen anderen davon. Das Ziel war schon in Sicht, da geschah, was vorhersehbar war. Der Mast hielt dem Druck nicht stand und brach. Koh-i-Noor schaukelte im Wasser. Es kam nicht mehr voran. Das nächste Schiff segelte mit hochlachender Besatzung vorbei. Die älteren Brüder lehnten sich resigniert in die Reling. Und nun kam die Stunde des kleinen Ski. »Nicht aufgeben«, schrie er. »Was soll's«, sagte Warrington. »Wir gewinnen nicht mehr. Wir geben auf.« Ski war außer sich. »Ob wir die Ersten sind, ist doch egal. Aber aufgeben, das gibt's nicht.« Die Brüder blickten einander an, nickten, stießen sich von der Reling ab und packten zu. Sie richteten die Überreste des alten Masts wieder auf, verteuten ihn nach allen Seiten, setzten Segel und kamen dank ihren großen Vorsprungs allemal noch als Dritte durchs Ziel, mehr bejubelt von den Zuschauern als die Sieger. Steve war zu dieser Zeit 13 Jahre alt, in einem Alter, das für die Söhne besserer Kreise damals einen Einschnitt im Lebensweg bedeutete. Den Sprung aus dem gemütlichen Privatunterricht, der nur elementare Schulkenntnisse vermittelte, zum College, wo Zucht und Ordnung herrschten, wo Latein, Griechisch, Arithmetik und Geometrie, Chemie, Physik und dergleichen gelehrt wurden. Stee hatte kein gutes Gefühl.